Ja, erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung hierher nach Grassau. Danke, dass ich kommen durfte. Ich soll auch herzliche Grüße aus der Gemeinde Traunreuth weitergeben, auch von meiner Frau. Die kann heute leider nicht dabei sein, die hat in Traunreuth einen Dienst, deswegen kann sie nicht dabei sein. Aber herzliche Grüße von ihr. Ja, es geht heute um ein Thema, das man vielleicht nicht alle Tage predigt. Soll um Konfrontationen gehen und Konfrontationen auch als Weg zur Lösung eines Konflikts. Wie komme ich auf dieses sonderbare Thema? Das wurde mir mal gestellt auf einem Brüdertreffen und habe mich dann etwas damit beschäftigt. Und ja, es gab einige positive Rückmeldungen, deswegen habe ich gedacht, vielleicht kann es euch auch weiterhelfen. Ich hoffe es doch sehr. Ja, es kommt ja immer wieder zu Konflikten in der Gemeinde, im Beruf, in der Familie, immer mal wieder hat man irgendwelche Konflikte. Und ich habe mal im Duden nachgeschlagen, was denn Konflikt eigentlich bedeutet. Da heißt es, durch das Aufeinanderprallen widerstreitender Auffassungen, Interessen oder Ähnlichem entstandene schwierige Situation, die zum Zerwürfnis führen kann. Also es ist Definition von einem Konflikt. Im Radio hört man immer mal wieder, auch oder im Fernsehen oder in Zeitungen, da liest man von sogenannten bewaffneten militärischen Konflikten. Früher hat man dazu Krieg gesagt. Um Krieg soll es heute jetzt aber nicht gehen, sondern es soll darum gehen, wie wir solche zwischenmenschlichen Konflikte lösen können. Insbesondere in der Gemeinde sollte ja auch vorkommen, dass man da mal unterschiedliche Meinungen hat oder halt einfach so im gemeindlichen Umfeld. Und jetzt manche Konflikte kann man eigentlich dadurch lösen, dass man sich selber zurücknimmt, dass man seine eigenen Wünsche einfach hinten anstellt und dass man vielleicht auch mal in Liebe das Anderssein des anderen akzeptiert und es annimmt. Aber manchmal ist einfach so, es gibt Dinge, die muss man ansprechen, die müssen geklärt werden, sonst schwelt es immer weiter. Und dann kommt es eben zu so einer Konfrontation oder Auseinandersetzung, wie man es nennen möchte. Und das klingt für uns vielleicht erstmal negativ. Konfrontation, da scheuen wir uns davor. Ich zumindest bin eher einer, der Konfrontation gerne aus dem Weg geht. Bin nicht so der konfrontative Typ. Aber manchmal ist einfach wichtig. Man muss manchmal eine Konfrontation suchen, um was zu klären. Damit es einen Schlusspunkt gibt hinter so einem Konflikt, der vielleicht schon eine Zeit lang schwelt. Und dann ist es was Gutes, eine Konfrontation, wenn man einige Regeln dabei beachtet. Und zu diesen Regeln, da möchte ich kommen, davor möchte ich aber einen Text lesen, wo es eben um eine Konfrontation geht, aus dem Alten Testament, steht in 1. Samuel 24, die Verse 1 bis 23, also das ganze Kapitel. Eine recht bekannte Begebenheit, aber damit wir sie nochmal vor Augen haben, lese ich sie nochmal vor. 1. Samuel 24, die Verse 1 bis 23. Ich lese aus der Übersetzung von Martin Luther, die 84er Revision. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Vielleicht kurz zu diesem sonderbaren Ausdruck, Füße decken oder Füße bedecken. Manche Bibeln haben auch, um seine Notdurft zu verrichten, also es geht darum, er musste einfach aufs Klo, der Saul, und hat es da in der Höhle gemacht, damit ihm nicht jeder zuschaut. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls, aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König. Saul sah sich um und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen, David sucht ein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle, und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand, dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete. Daran erkenne und sieh, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Bösen kommt Böses, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh. Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, dass du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul, und da zog Saul heim. David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Ich möchte noch mal kurz beten, ich dürfte dazu gern sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir in deinem Wort Weisung finden für unser Leben, dass wir ja auch für Konflikte Lösungsstrategien sehen in deinem Wort. Danke, dass dein Wort wirklich ja, ein Licht für unser Leben ist, das uns ja, den Weg zum Heil zu dir zeigt, aber auch für unser alltägliches Leben so viele gute Ratschläge hat, an die wir uns halten können und ja, die unser Leben gelingen lassen. Danke dafür. Bitte hilf du mir, dass ich deine Worte weitergebe und ja, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich möchte einige Punkte anschauen, die man ja, beachten sollte bei so einer Konfrontation. Und das Erste, was ich anschauen möchte, ist ein Fehler, den der Saul macht. Und zwar, dass er mit dieser Übermacht da angreift. Wir lesen das im Vers 3 von unserem Text. Da heißt es: Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Natürlich ist im Krieg das Beste, was man machen kann, mit einer Übermacht anzugreifen. Wenn man mehr Mann hat als der Gegner, dann stehen die Chancen schon mal ganz gut, dass man diese Schlacht gewinnt. Aber hier in so einem zwischenmenschlichen Konflikt, so ein Vorgehen nicht ratsam. Unser Herr Jesus sagt uns in Matthäus 18 was ganz anderes. Matthäus 18, Vers 5 sagt er: Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Also da nicht von der Übermacht die Rede, sondern von dem Einzelgespräch. Und es geht um das Gewinnen, wie Jesus hier sagt in Matthäus 18. Und das sollte auch unsere Motivation sein, wenn wir ja, in eine Konfrontation hineingehen, dass wir den Bruder oder die Schwester gewinnen möchten. Es soll uns nicht in erster Linie darum gehen, unseren Kopf durchzusetzen oder Recht zu behalten, sondern es geht eigentlich darum, den anderen zu gewinnen. Und wenn er sich nicht gewinnen lässt, der andere, Dann sagt Jesus in Matthäus 18, Verse 16 und 17, hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde, hört er auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide oder Zöllner. Und da geht es natürlich jetzt auch um wirklich Sünde, die da ist, nicht nur einfach um eine Meinungsverschiedenheit, aber auch da das Vorgehen zuallererst alleine. Und das heißt dann für uns, dass wir uns nicht, wenn wir irgendwie so eine Konfrontation auf uns zukommen sehen, dass wir möglichst viele Anhänger um uns scharen und möglichst viele aus der Gemeinde oder aus dem Umfeld auf unsere Seite ziehen, bevor wir so eine Konfrontation suchen und dann gemeinsam sozusagen angreifen, sondern das heißt, wir gehen alleine hin. Weil wenn wir mit so einer Übermacht kommen, was passiert bei dem anderen? Also wenn jetzt, was weiß ich, 5, 6, 10 Mann auf dich zukommen und dir sagen, was du denn alles falsch machst, ich würde mich furchtbar in die Enge getrieben fühlen. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten, entweder, und das wäre wahrscheinlich meine Möglichkeit, ich würde sagen, jetzt erst recht, wenn ich mir so dumm komme, dann bleibe ich so dumm, wie ich scheinbar bin. Oder man knickt wegen dieser Übermacht einfach ein und sagt, ja, was will ich denn da noch sagen, dann füge ich mich halt. Aber beides Mal bin ich nicht gewonnen worden. Einmal lehne ich mich sogar explizit auf und das andere Mal gebe ich mich zwar geschlagen, aber mein Herz wurde nicht gewonnen. Und darum soll es eigentlich gehen, das Herz des anderen zu gewinnen und ihm davon zu überzeugen, dass ja, seine Position, sein Verhalten in dem einen Punkt falsch ist. Und so eine Übermacht, das können jetzt nicht nur die Personen sein, mit denen man gemeinsam auf einen losstürmt, sondern das können einfach auch Dinge sein, die man davor schon angesammelt hat sozusagen. Dinge, wo der andere vielleicht an uns in den letzten Wochen, Monaten oder sogar Jahren schuldig wurde. Vielleicht Dinge, die sogar schon lange geklärt sind, aber die gräbt man dann eben wieder aus, damit man eben für diese eine Konfrontation genügend Munition hat, um dem anderen so lange zuzusetzen, bis er dann endlich nachgibt. Und das ist nicht die richtige Haltung. Wenn wir was klären, dann müssen wir es so tun, dass wir uns auf diese eine Sache konzentrieren und nicht alles Mögliche noch mit anbringen. Und dann müssen wir es in dem persönlichen Gespräch mit dem einen klären. So geh nun hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. David hätte auch die Möglichkeit gehabt, den Saul anzugreifen. Mit 10, 20, 30 Mann hätte er ihn umzingeln können, ihm das Schwert an den Hals halten und sagen, so jetzt reden wir mal Tacheles. Aber er tut es nicht. Er greift nicht mit so einer Übermacht an. Und Jesus sagt uns auch, wir sollen es nicht tun. Deswegen würde ich euch genauso raten, wie das die Heilige Schrift tut, nicht mit einer Übermacht angreifen. Das war der erste Punkt, nicht die Übermacht. Der zweite heißt Empathie zeigen, also Mitgefühl. Im Vers 6 von unserem Text heißt es, aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Natürlich war das eine aufregende Sache für David sicherlich. Er war sich bewusst, er säbelt hier am Gewand des Königs rum. Er war ihm bewusst, Saul könnte sich auch umdrehen und ihn entdecken. Aber auf jeden Fall merken wir, diese Sache, diese ganze Konfrontation, die hat ihn nicht kalt gelassen, sondern es hat ihn berührt. Sein Herz hat geschlagen. Und das wünsche ich uns auch, dass wir in so Konflikte, in Konfrontationen, dass wir nicht irgendwie kalt und abgebrüht werden, sondern dass wir uns noch gut verhalten, dass unser Herz noch schlägt, dass wir den anderen Mitgefühl und Liebe entgegenbringen, auch wenn er vielleicht eine andere Meinung hat. Und dass wir auch versuchen, seinen Standpunkt zu verstehen. Dass wir uns vielleicht sogar mal versuchen, in seine Lage reinzuversetzen, um mal nachzuvollziehen, warum handelt er denn so und so? Warum sagt er das und das? Warum macht er das? Lass uns mal die Frage stellen, wie würde es mir gehen, wenn mir jemand das sagen würde, was ich jetzt dieser Person sagen muss? Das kann man sich in der Gemeinde stellen, diese Frage. Kann man sich aber bei Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz oder in der Ehe oder bei Erziehungsthemen auch fragen. Wie würde es denn mir als Kind gehen, wenn mein Vater das und das in diesem und jenem Ton zu mir sagen würde? Wie würde ich mich denn da fühlen? Also unser Herz muss schlagen, es darf uns nicht einfach kalt lassen. Es muss warm rauskommen bei uns und das auch bei Konfrontationen. In Kolosser 3, Vers 12, da heißt es, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Also wir sollten Empathie zeigen dem anderen gegenüber. Der dritte Punkt heißt, den anderen nicht erniedrigen. Vers 7 und 8 können wir nachlesen, 1. Samuel 24, Vers 7 und 8. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun soll, denn meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Ich habe schon im ersten Punkt gesagt, David hätte ja auch direkt in der Höhle die Konfrontation suchen können. Er hätte direkt mit 10, 20 Mann den Saul umzingeln können und ihm das Messer an den Hals halten können. Und das ist natürlich immer ziemlich unangenehm, ein Messer am Hals zu haben. Ich hatte zum Glück noch nie so eine Situation, dass mir jemand ein Messer an den Hals hält. Aber es ist sicherlich eine sehr unangenehme Situation. Aber wenn ich das Ganze dann auch noch, wie es bei Saul war, der ja gerade eben seine Notdurft verrichtet hat, der auf dem Klo war. Wenn da jemand kommt und hält mir ein Messer an den Hals, dann ist nicht nur sehr unangenehm, sondern dazu auch noch erniedrigend. Sehr erniedrigend. Und wir tragen natürlich unsere Auseinandersetzungen nicht auf dem Klo aus, das ist mir schon klar. Aber wir können Geschwister oder Leute auch auf eine andere Art und Weise irgendwie erniedrigen. Wir können zum Beispiel die Schwächen von dem anderen gegen ihn verwenden. Und je besser man jemanden kennt, desto besser kennt man seine Schwächen, desto mehr hat man da Potenzial, was man gegen ihn verwenden könnte. Aber wir dürfen seine Schwächen nicht dazu benutzen, um ihn zu erniedrigen und uns in unserer Position irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Wir könnten aber genauso gut auch unsere Stärken einsetzen, um den anderen dadurch zu erniedrigen. Beispiel, also ich stehe jetzt jeden Morgen um 4.30 Uhr auf und mache dann 2 Stunden stille Zeit. Darum habe ich solche Probleme wie du wahrscheinlich auch gar nicht. Nicht so, dass ich jetzt wirklich um 4.30 Uhr aufstehe, aber so kann ich meine Stärken, könnte ich eins und dem anderen zeigen, du bist echt bloß eine kleine Wurst. Und auf so eine Art und Weise können wir vielleicht Konfrontationen gewinnen, das mag sein. Aber die Gefahr ist groß, dass wir dabei das Herz und das Vertrauen des anderen verlieren. Und dann können wir zwar eine Konfrontation gewinnen, aber dabei Menschen verlieren. Und das ist was, ja, was wir nicht wollen, was schade ist. Denn es soll uns darum gehen, den anderen zu gewinnen. Der vierte Punkt, dem anderen mit Respekt und Achtung begegnen. Und Respekt und Achtung ist natürlich noch mehr, als ihn bloß nicht zu verachten oder zu erniedrigen. Und bei David sehen wir, dass er dem Saul tatsächlich mit Hochachtung begegnet. Als Saul die Höhle verlässt, da geht ihm David nach und er ruft ihm nach in Vers 9, mein Herr und König. Und dann fällt er vor ihm auf den Boden und neigt sein Antlitz zur Erde. Und später sagt Saul in Vers 17, mein Sohn David. Und er kennt sogar an, dass David gerechter ist als er im Vers 18. Also war auf beiden Seiten war Achtung da und Respekt da. Bei Saul hat der Respekt leider nicht allzu lang gehalten, weil wenn wir ein bisschen weiter nach hinten blättern, Kapitel 26 in 1. Samuel, da verfolgt Saul den David schon wieder. Aber in dieser einen Situation, die war von Respekt und von Achtung geprägt, von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Achtung. Und daran sollten wir uns auch ein Beispiel nehmen. Vor allem, wenn wir mit Geschwistern aus der Gemeinde in Konflikte geraten, dann muss unsere Haltung von größtmöglichem Respekt geprägt sein. Bei anderen Leuten natürlich auch, aber wenn wir es mit Geschwistern zu tun haben, noch mehr. Sollen sie an der Liebe erkennen, hat Jesus gesagt. Und wenn ich dann respektlos mit anderen umgehe, dann ist nicht viel von der Liebe zu sehen. Und gerade wenn wir es mit einem Glaubensbruder, mit einer Glaubensschwester zu tun haben, dann ist diese Person ja auch Glied am Leib Jesu. Und unser Herr Jesus, das wissen wir, der nimmt Angriffe gegen seinen Leib, nimmt er sehr persönlich. Weil in der Apostelgeschichte, als Paulus auf dem Weg ist nach Damaskus, um dort die Geschwister zu verfolgen, da hat er diese Erscheinung von Jesus und Jesus fragt ihn da nicht, warum verfolgst du meine Gemeinde? Sondern er fragt ihn, warum verfolgst du mich? Also Jesus nimmt das sehr, sehr persönlich. Und wenn ich jetzt mit einem Bruder, mit einer Schwester so einen Streit habe und ich behandle ihn lieblos, respektlos, ohne Achtung, dann ist es eigentlich letztlich so, als ob ich Jesus selbst lieblos und respektlos behandeln würde. Weil dieser Bruder auch ein Glied am Leib Jesu ist. Und das möchte ich mir in Erinnerung rufen, weil ich denke, wenn Jesus hier im Raum sitzen würde, ich würde ihn niemals respektlos oder lieblos behandeln. Nicht mal dann, wenn er eine andere Meinung hätte als ich. Und genauso sollte man mit den Gliedern in seinem Leib auch umgehen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Philipper 2, Vers 3. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist es, dass man die Sachlage klärt. Weil im Vers 10, da stellt der David eine ganz wichtige Frage. Da fragt nämlich den Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die das sagen, David sucht dein Unglück? Es gab also offensichtlich Leute, die dem Saul gegenüber die Sachlage eben nicht korrekt wiedergegeben haben, sondern die behauptet haben, der David, der sucht ein Unglück. Der will, dass dir es schlecht geht. Warum sie es gemacht haben, das wissen wir nicht. Aber wichtig ist es, dass wir die Dinge wirklich klären, dass wir die Sachlage klären, dass wir nicht auf das hören, was uns einfach so erzählt wurde. Und auch wenn wir vielleicht bestimmtes Verhalten von Personen beobachten, dann muss uns bewusst sein, wir ziehen aus dem Verhalten von Personen, ziehen wir nicht immer die richtigen Schlüsse. Wir sehen vielleicht eine bestimmte Handlung und interpretieren die irgendwie, ziehen einen Schluss daraus, aber ob dieser Schluss stimmt, das wissen wir nicht. Wenn zum Beispiel jetzt hier jemand loslachen würde, während ich predige, dann kann ich das auf mich beziehen. Wir fragen, wo, was ist los, sitzt meine Krawatte vielleicht nicht richtig oder habe ich ein Wort falsch ausgesprochen oder was weiß ich, ist mein Hosenladen offen, keine Ahnung. Oder ich fange an, dem anderen Dinge zu unterstellen und sagen, ja, also der hat bestimmt eine böse Absicht dahinter, der will mich hier durcheinander bringen, der möchte mir das Leben schwer machen, der will mich ärgern. Und dabei war vielleicht dieses eine Wort, das ich gerade gesagt habe, hat ihn einfach an eine bestimmte Situation erinnert und er musste einfach kurz auflachen. Also sehen wir, wir interpretieren Dinge, die wir sehen und ziehen unsere Schlüsse daraus und die müssen nicht zwingend richtig sein. Oft sind sie nicht richtig. Und auch unsere eigenen Gedanken und Gefühle sind auch nicht objektiv. Vielleicht fühle ich mich von jemandem verletzt, weil er mich heute Morgen, jetzt, als wir alle in den Gottesdienst kamen, nicht begrüßt hat. Und dann kann ich jetzt zu ihm hingehen und sagen, dein kaltes Verhalten, das verletzt mich. Und er fällt aus allen Wolken, weiß gar nicht, was los ist, weil mein Angriff überhaupt nicht sachlich war. Ich habe da nicht die Sachlage geschildert, sondern es wär richtig zu sagen, also heute Morgen, als wir reinkamen, da hast du mich nicht begrüßt, das ist mir aufgefallen, das fand ich schade. Gibt es da irgendwie einen Grund dafür, warum du mich nicht begrüßt hast? Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Das wäre die Sachlage zu klären und nicht ihm an die Kehle zu springen und sagen, dein kaltes Verhalten, das verletzt mich. Also lass dir nicht von deinen Beobachtungen, von deinen Gedanken, von deinen Gefühlen den Blick für die tatsächliche Sachlage verstellen. Und auch das, was andere Menschen sagen, das kann uns negativ beeinflussen. Bei Saul haben wir schon gelesen, da war es so, dass ihm irgendwelche anderen Leute was falsch zum David erzählt haben. Und gesagt, David sucht ein Unglück und Saul hat ihm geglaubt. Und bei David ist interessant, bei ihm versuchen seine Männer ja auch, ihn zu beeinflussen. Im Vers 5, da können wir es nachlesen, als Saul da in der Höhle ist, da sagen seine Männer zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feinden deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Eigentlich eine gute Argumentation, die sie da so haben. Das muss doch die Gelegenheit sein. Hier, da sitzt er und du bist hier, das ist deine Chance, David. Auf was für eine Verheißung oder wie auch immer man das hier sagen möchte, sie da Bezug nehmen, wissen wir nicht. Also sie sagen ja, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Und wir finden nirgendwo in der Bibel diese Verheißung, dass der Herr zu David gesagt hat, ich werde deinen Feind so in deine Hand geben. Entweder sie wurde uns nicht überliefert oder die Männer interpretieren einfach die Situation, die da ist, in diese Richtung. Sie schauen sich diese Situation an, da vorne der Saul, hier hinten der David. Saul ist hilflos, David kann angreifen, das muss er nutzen. Und David, von ihm können wir lernen, dass er hier eben nicht interpretiert, sondern er sagt, er bleibt ganz sachlich und sagt dann in Vers 7, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Egal, ob ich hier hinten bewaffnet drin sitze und da vorne mein Feind hilflos da ist, dieser Feind da vorne bleibt immer noch der Gesalbte des Herrn. Ich denke, daran sehen wir, nicht nur die Politik muss zur Sacharbeit zurückkehren, sondern auch wir vielleicht in unseren Gesprächen, in unseren Konfliktsituationen, in unseren Gedanken, auch wir müssen uns daran halten, dass wir wirklich die Sachlage klären. Als sechsten Punkt habe ich lautere Absichten haben. Im Vers 12, da macht David ganz deutlich, dass er eben nichts Böses gegen Saul im Schilde führte, sondern er hat es gut mit ihm gemeint. Und das muss auch unsere Grundeinstellung den Geschwistern gegenüber sein. Wir sollen es gut mit ihnen meinen. Wir sollen bei Konfrontationen lautere Absichten haben. Es darf uns nicht einfach nur darum gehen, Recht haben zu wollen. Und ich hatte da mal eine Konfrontation mit einem lieben und erfahrenen Bruder. Es ging um eine Kleinigkeit, aber ich wollte in dieser Kleinigkeit Recht haben. Und ich habe mich dann da auf ein Streitgespräch eingelassen und irgendwann musste ich mich ihm halt unterordnen, weil er einfach mehr zu sagen hatte als ich. Aber in mir drin, da hat es weiter so gekrummelt, vielleicht kennt ihr das. Dass man dann sich alles Mögliche überlegt, wie man da jetzt doch noch zu seinem vermeintlichen Recht kommen könnte. Bei mir war es auf jeden Fall so, das hat er in mir weiter nachgekrummelt. Und dann war es für mich ganz interessant, dass ich in dieser Nacht was geträumt habe. Und ich bin jetzt keiner, der auf Träume und Visionen irgendwie abfährt und sagt, das ist Gottes Offenbarungsweg für uns. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich Gott durch sein Wort uns offenbart. Aber in dieser einen Situation, da hatte ich in dieser Nacht einen Traum, der mir gezeigt, dass mein Verhalten einfach falsch war. Und zwar habe ich da von dieser Begebenheit geträumt, als Abraham für seine Sarah dieses Erbbegräbnis kaufen möchte. Also wo er diesen Acker kaufen will, auf dem die Höhle ist, in dem er dann seine verstorbene Sarah reinlegen will. Und er verhandelt mit dem Ephron, dem Hethiter, und sagt ihm, ich will das von dir abkaufen. Und der Ephron sagt, nein, ich schenke es dir. Und Abraham sagt, nein, ich will es kaufen. Und so geht es immer hin und her, so ein orientalischer Handel irgendwie. Und irgendwann sagt dann der Ephron, also gut, das Feld ist 400 Lot Silber wert, aber was ist das zwischen mir und dir? Und dieser eine Satz, aber was ist das zwischen mir und dir, der hat mich getroffen. Wo ich gedacht habe, was ist das? Das war eine Kleinigkeit. Ich muss mich doch wegen so einer Kleinigkeit, wo ich jetzt Recht haben will, nicht mit einem lieben Bruder in die Haare kriegen und mich nicht mit ihm zoffen. Es gibt doch viel Wichtigeres, als sich über irgendwelche Kleinigkeiten zu zerfleischen. Ich glaube, da müssen wir uns prüfen. Suchen wir Konfrontationen aus lauteren Absichten oder geht es uns in Wahrheit doch nur einfach darum, Recht haben zu wollen, unseren Kopf durchzusetzen? Das kann ich euch jetzt von hier vorne nicht beantworten, wie es da bei euch aussieht. Da müsst ihr mal in die Stille gehen, euch das vielleicht fragen. Und als siebten Punkt habe ich, dass wir Gott als oberste Autorität anerkennen. Im Vers 16 sagt David, der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Für David stand ja außer Frage, er ist im Recht. Sonst hätte er nicht Gott als Richter anrufen können. Also wenn ich weiß, ich bin eigentlich im Unrecht, dann kann ich schlecht sagen, Gott richte zwischen mir und dir, weil ich weiß, ich werde dann sowieso verlieren. Aber obwohl er wusste, dass er vollkommen im Recht ist, der David, behandelt er Saul mit Hochachtung und mit Respekt. Und auch wenn wir hundertprozentig wissen, dass wir im Recht sind, dann muss uns doch bewusst sein, dass wir nicht die letzte Instanz sind. Gott ist derjenige, der ein absolut gerechtes Urteil fällen kann. Vor ihm, da sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Er kennt uns durch und durch, er kennt unsere tiefsten Gedanken, unsere tiefsten Gefühle, unsere letztendlich wirklich gültigen Beweggründe, die uns zu dem und dem Handeln veranlassen. Gott kennt uns durch und durch. Und jetzt gerade in der Adventszeit, da denkt man dran an Weihnachten, dass Jesus auf diese Welt kam, um unseren größten Konflikt zu lösen. Jesus kam auf diese Erde, um als Mensch geboren zu werden, aufzuwachsen und dann stellvertretend für unsere Sünde am Kreuz zu sterben. Er wurde begraben, ist am dritten Tag auferstanden und jetzt bietet er jedem, der ihm als Retter vertraut, die Vergebung der Sünden und das ewige Leben an. Und wenn wir das glauben, wenn wir Jesus als Herrn unseres Lebens annehmen, dann sind wir gerettet. Und wenn wir gerettet sind, dann ist unser größter Konflikt, der Konflikt mit Gott, dass unsere Schuld uns von Gott getrennt hat, der ist beseitigt. Dieser Konflikt ist weg. Und wenn dieser größte und schwerste Konflikt weg ist, dann sollten doch diese vielen kleinen und vielleicht auch größeren Konflikte unseres Lebens auf eine gute Art und Weise lösbar sein, zumindest so viel an uns liegt. Und darum lasst uns es auch in der größten Hitze von der Konfrontation nicht vergessen, dass Gott der höchste Richter ist und bleibt. Wir haben also gesehen, dass Konflikte können durch Konfrontationen gelöst werden. Das ist ein Weg, um einen Konflikt zu lösen. Natürlich muss man sich fragen, ist es überhaupt wert? Oder kann ich nicht einfach mal sagen, ich lasse es. Ich lasse mir vielleicht in dem einen Punkt Unrecht tun, und um des lieben Friedens willen. Das kann auch mal durchaus sein. Aber manches muss man auch mal ansprechen, damit es nicht die ganze Zeit vor sich hinschwelt. Aber wenn wir was ansprechen, müssen wir eben mindestens diese sieben Punkte beachten, dass wir nicht mit dieser Übermacht zum Erstschlag antreten, dass wir Empathie zeigen, dass wir den anderen nicht erniedrigen, sondern dem anderen mit Respekt und Achtung begegnen. Dass wir die Sachlage klären, dass wir lautere Absichten haben und dass wir Gott als oberste Autorität anerkennen. Und dann können solche Konfrontationen wirklich der Schlusspunkt hinter dem Konflikt sein und nicht nur irgendwelche Schlachten, die wir schlagen, um unser Recht durchzusetzen. Amen.